Und wir wollen jetzt ganz speziell darüber nachdenken, was ist Geistesunterscheidung und wie empfangen wir sie, was sind die Kennzeichen, aber vor allen Dingen, was sagt die Bibel? Und ich mute Ihnen jetzt natürlich einiges zu, aber das kriegen wir hin, wer noch eine Tasse Kaffee unbedingt braucht, um nicht einzuschlafen, kann die sich jetzt noch schnell holen. Ich halte das Thema für ganz wichtig. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto wichtiger und interessanter wurde es mir. Was brauchen wir eigentlich mehr als Geistesunterscheidung heute in dieser verführungsreichen Zeit? So, wir steigen ein, indem wir uns mit der doppelten Wirksamkeit des Heiligen Geistes noch einmal vertraut machen. Die zwei Stichworte, die kennen wir ja, Frucht und Gaben. Das ist eigentlich die doppelte Wirksamkeit des Geistes. Er wirkt Frucht und er schenkt Gaben. Und ich dachte, es ist vielleicht nicht verkehrt, uns noch einmal biblisch in kurzen Sätzen klarzumachen, was wir unter Frucht verstehen und was wir unter Gaben verstehen. Ich erinnere mich noch an Heinrich Kempner, in fast jeder Predigt kam die Frucht vor. Bringst du Frucht? Das war immer seine große Frage. Er hat auch ein ganzes Buch über Frucht geschrieben. Und insofern ist es gut, wenn wir da jetzt bei der Frucht einsteigen. Kurz gefasst, ich habe es oben zusammengefasst, versteht der Paulus unter Frucht all die Wirkungen, die die Liebe Gottes, genauer gesagt, die Bruderliebe, die Agape, in Christen und durch Christen hervorruft. Gucken wir uns mal die Grundstelle aus dem Galaterbrief nochmal an. Die Frucht des Geistes ist die Liebe, die Bruderliebe. Und dann kann man erstmal da einen Punkt setzen. Denn es ist ja nicht von Früchten die Rede, sondern von Frucht. Und so ist es oft bei den Aufzählungen bei Paulus. Das erste Wort ist das Entscheidende. Und dann kann man einen Doppelpunkt setzen. Wie wirkt denn die Liebe? Und das ist eigentlich ganz wunderbar, wenn man diese vielen Wirkungsweisen der Liebe sich nochmal klar macht. Da kommt als erstes die Freude. Da fällt mir mal ein, Römer 14, 17. Friede und Freude durch den Heiligen Geist und nicht erstmal trinken, sind die Kennzeichen des geistlichen Lebens. Friede und Freude, Freude und Liebe. Was ist das für eine Freude? Natürlich eine geistliche Freude. Freude an Gott, Freude in Gott, könnte man auch sagen. Eine Freude, die uns niemand wieder nehmen kann. Die uns auch niemand geben kann. Die kommt vom Heiligen Geist. Dann der Frieden, auch zunächst geistlich gemeint. Friede mit Gott. Wir werden nicht unruhig, wenn wir an Gott denken, sondern da kommt ein Friede durch die Liebe und wir wissen uns geborgen in den Vaterarmen Gottes. Und dann kommt noch ein drittes Kennzeichen, was die Liebe uns persönlich gibt. Das ist das Unterbleiben im griechischen Hypomone. Finde ich eigentlich auch ein schönes Wort, was wir im Deutschen mit Geduld wiedergeben. Heißt eigentlich drunterbleiben. Du bleibst unter den Lasten des Lebens. Und du sagst ja dazu, weil du sie aus Gottes Hand nimmst. Und du weißt, er legt Lasten auf, aber er hilft auch. Psalm 68, 20. Das schenkt alles die Liebe in uns. Und durch uns ist sie auch unwahrscheinlich aktiv. Sie schenkt uns Taten der Güte, Gütigkeit. Und wenn wir hartherzig gewesen sind, vielleicht in unserem bisherigen Leben und von Natur aus sind wir eigentlich alle mehr oder weniger hartherzig, dann dürfen wir jetzt mit einem gütigen Blick gütige Taten tun. Die Liebe macht uns treu und zuverlässig in dem, was Gott uns als Aufgaben vor die Füße legt. Flüchten wir nicht, wir sagen ja dazu und sind verlässlich auch für andere. Das ist doch wunderbar, wenn man Freunde hat, Freundinnen, von denen man wissen kann, ja, die sind da, wenn du sie brauchst. Und die stehen zu ihrer Aufgabe. Die Treue ist ganz wichtig. Und dann kommt die Sanftmut, wo der natürliche Mensch sich gleich aufregt und die Schlechtigkeit der Welt durchbuchstabiert. Aber hier geht es zunächst mal um die Bruderliebe. Und die Fehler bei anderen Christen groß sieht. Jemand hat mal gesagt, der Mensch hat eigentlich eine tolle Sündenerkenntnis. Aber sie bezieht sich immer auf die anderen. Aber so sieht auch die Christen immer wieder. Ja, man sieht die Fehler des anderen viel schärfer als die eigenen. Und wie gut tut da die Sanftmütigkeit? Das ist keine Schmutzigkeit. Wir lassen nicht alle fünf gerade sein. Aber in unserem Urteil und in unserem Umgang mit Christen, die ausgerutscht sind, sind wir nicht mehr so aufgeregt und so penetrant und so hartherzig, um nochmal dieses Wort zu brauchen. Und dann zum Schluss, die Selbstbeherrschung ist ja auch was wert. Liebe schenkt Selbstbeherrschung. Ich habe dir das klar gemacht am Aufbau der menschlichen Seele. Die Seele hat ja drei Bereiche, drei Funktionen. Wollen, fühlen, denken. Das ist die Seele. Und wenn der Geist uns nicht bestimmt, dann ist es die Seele. Und dann gibt es die Verstand des Menschen und die Verstand des Christen. Und dann gibt es die Gefühlsmenschen und die Gefühlschristen. Und dann gibt es die Willensmenschen und die Willenschristen. Dann dominiert die Seele. Und das wird immer einseitig. Und seelische Menschen, die gehen einem allmählich auf den Keks. Und da kann man sich dann schon wieder an die Liebe erinnern, die man auch ihnen gegenüber aufbringen sollte. Aber wie gut ist es, wenn der Geist beginnt, die Seele zu bestimmen, zu regieren. Und dann lernt man Selbstbeherrschung und lässt nicht mehr seinen Verstand das letzte Urteil bilden. Und lässt nicht mehr seinen eigenen Willen über alle Zäune springen. Und lässt nicht mehr sein Gefühl maßgeblich sein. Das ist Selbstbeherrschung, das ist ja etwas ganz Großartiges. Herr, schenke mir und schenke uns mehr Selbstbeherrschung, dass wir geistlich leben und glauben und denken lernen. Ja, so viel mal zur Frucht. Jetzt wollen wir mal, also das war jetzt ein kleines Referat über Galater. Und jetzt wollen wir mal zur Gabe gehen. So, jetzt wollen wir es mal zur Technik gehen. So, jetzt sind wir bei den Gaben. Die sogenannten Charismen, das sind ja wunderbare Sachen. Ich war übrigens am Anfang meines christlichen Lebens, ich bin ja bei Willi Kern zum Glauben gekommen, 1970, 5 Jahre, wie sagt man heute, Charismatiker. Ja, ich war einfach da im Schloss Krahen in Bayern und ja, wir haben diese fröhlichen Christenmenschen doch vieles gezeigt und vieles auch ja, gut getan, bis ich dann allmählich etwas zurückhaltender wurde. Aber die 5 Jahre will ich gar nicht wissen. Heute bin ich kein Charismatiker im Sinne der charismatischen Bewegung mehr. Aber ich bin trotzdem Charismatiker geblieben, weil ich die Charismen, die der Heilige Geist schenkt, sehr, sehr liebe und sehr, sehr schätze. Gucken wir uns die Charismen nochmal eben an. Wir können jetzt nicht zu jedem Charisma große Ausführungen machen. Wir wollen ja dann auf unsere ganz spezielle Gabe der Geistesunterscheidung zusteuern. Aber es ist ganz gut, wenn wir das nochmal einbetten. Es gibt 5 Charismen, die sich in Ämtern niederschlagen. Und das ist sehr gut, dass der Herr durch den Heiligen Geist Ämter schenkt. Die Apostel und Propheten, die sind so unverzichtbar wichtig. Warum? Weil sie die Grundlage gelegt und gegeben haben, die unverrückbare Grundlage für ein gesundes Gemeindeleben, für ein gesundes Glaubensleben. Das wissen wir aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Apostel und Propheten haben die Grundlage gelegt. Deswegen brauchen wir diese Ämter nicht mehr. Man muss ja nicht immer neue Grundlagen legen. Nein, die Grundlage ist gelegt, das Fundament ist gebaut. Und deswegen ist die erste Gemeinde so gewachsen, weil sie an der apostolischen Lehre festgehalten hat. Wir werden ja dann gleich auf ein paar konkrete Punkte zusteuern, wo eben Christen die apostolische Lehre nicht mehr festgehalten haben und wo sie sich verweltlicht haben und wo sie Irrlehren gefolgt sind und wo sie nichts anderes erlebt haben als ihren eigenen Untergang. Das ist immer so. Ja? Wenn wir an der apostolischen Lehre nicht mehr festhalten, dann geht es bergab, früher oder später. Also Apostel und Propheten, die 2 ausschlaggebenden Charismen, die 2 ausschlaggebenden Ämter, deswegen brauchen wir auch keine neuapostolischen Gemeinden, denn die Apostel haben ein für alle Mal im Auftrag Jesu gesagt, was Sache ist. Die anderen Dienste, also die 3 anderen Ämter, die wir in Epheser 4 kennenlernen. Das sind die Lehrer, die Hirten und die Evangelisten, die brauchen wir. Und wir haben heute eine evangelistische Ansprache gehört von unserem lieben Bruder Westbrook. Natürlich ist der evangelistische Dienst ja auch nur ein Dienst unter mehreren. Es gibt in Soltern eine tolle Gemeinde, eine internationale Gemeinde, da wird Kurdisch und Türkisch und Russisch gepredigt, wir gehen da ab und zu mal hin. Das ist schon toll, kein Gottesdienst unter zwei Stunden. Da gibt es immer eine Bekehrungspredigt, mindestens eine Stunde. Also immer Evangelisation. Ich habe zu meiner Frau gesagt, diese Woche, ich liebe die Gula, aber ich will nicht in die Sonne gehen. Ich brauche nicht immer nur Bekehrungspredigten. Aber es ist wichtig, das ist ein schönes Mann. An die Hirte. Die Hirten, die sich liebevoll darum mühen, dass die Gemeinde Futter kriegt, dass sie zu den grünen Auen geführt wird und dass sie bewahrt wird für den Feind und die Lehre. Die das Wort Jesu verbindlich in den Tag hinein, in unsere Situation hinein auszulegen, verstehen. Und das Ganze, der ganze Aufwand, nur zu diesem einen Zweck, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Das finde ich so einen tollen Ausdruck. Wir sollen alle zugerüstet werden zum Dienst. Das heißt, wir sollen alle eine Dienstgesinnung kriegen. Wir sollen alle kapieren, dass wir Diener sind, dass wir beizutragen haben, dass es der Gemeinde gut geht. Und natürlich auch an der Welt dienen lernen. Wir laden manchmal unsere Nachbarn ein, die durch die Bank weg alle Nichtchristen sind. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, man will das seinen Glauben nicht verleugnen. Man will aber auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber sie kommen immer alle. Das finde ich toll. Da gibt es auch ein Bier. Tja, so ist das. Aber es gibt natürlich dann auch ein Gebet. Und die kriegen alle ein kleines Geschenk. Naja, also wer auch immer, Dienst an der Welt ist schon wichtig. Oder dass wir mal einen Leserbrief schreiben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ein Aushängeschild. Ich habe jetzt auch wieder einen Leserbrief geschrieben an die Frankfurter Allgemeine. Den haben sie ohne Kürzung gebracht. Kommt jetzt im nächsten Aufbruch.
Na? Ja, super.
Ja. Jo, also Dienstgesinnung und Dienstwilligkeit, das wird uns alles geschenkt. Durch die fünf von Christus eingesetzten Ämter. So, dann gibt es natürlich noch viel mehr, was die Gemeinde braucht und was wir kriegen. Ist doch wunderbar, dass es Weisheitsworte gibt, Erkenntnisworte, die unseren Horizont erweitern. Als ich zum Glauben gekommen bin 1970, weiß ich noch ganz genau, habe ich Professor Walter Smith gehört, dem gläubigen Naturwissenschaftler. Und ich war total noch geprägt von meinem historisch-kritischen Studium, war aber zum Glauben gekommen. Und dann höre ich seinen Vortrag über Evolution und Schöpfung. Und da sagte ein Satz, der hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Jesus war bei der Schöpfung nicht nur dabei, sondern der Vater hat durch den Sohn diese Schöpfung ins Leben gerufen. Und dieser Jesus fühlt sich nicht bemüßigt, an irgendeiner Stelle am Schöpfungsbericht Kritik zu üben. Ja. Und ich denke mal, nun, was sagt denn der da vorne? Denn ich war natürlich evolutionistisch, wie meine Leber geprägt. Und innerhalb einer Sekunde konnte ich die siebenfache Schöpfung der Bibel akzeptieren und annehmen und mich darüber freuen, dass Gott an sieben Tagen, an sechs Tagen genau, die Welt erschaffen hat. Mittlerweile frage ich mich, warum er überhaupt sechs Tage dazu gebraucht hat. So erspricht, so geschieht's. Aber die sechs Tage sind natürlich den Blick auf die Menschheit gelegt, weil es uns gut tut, 6 Tage zu arbeiten und 1 Tag nicht zu ruhen in unserem Sinn, zu faulenzen, sondern uns zu freuen über die Werke Gottes. Denn Gott hat nicht gefaulenzt am 7. Tag, sondern hat sich gefreut. Der Herr freue sich seiner Werke. Und so ist das ein echter Feiertag, wenn wir uns freuen über die Werke Gottes, die er getan hat, die er tun wird und auch über unsere eigenen Werke. Ist doch wunderbar, wenn man den Rückblick halten kann auf die letzte Woche und sagen kann, Mensch, das und das ist mir mit Gottes Hilfe gelungen. Also so habe ich ein Erkenntniswort bei dem Mal das Mist gehört. Und das hat mir sowas von gut getan. Und so denke ich, erleben wir am laufenden Band Christen, die uns ein weises Wort zeigen. Ein Erkenntniswort. Oder ein Erbauungswort. Ein Ermahnungswort. Da muss ich gar nicht lange warten, dann brauche ich nur auf meine Frau zu achten. Dann kriege ich genügend Ermahnungsworte. Aber Gott richtet das immer so richtig an. Wir kriegen das, was wir brauchen. Nicht, was wir wollen. Das sagen wir in unseren Lehrseminaren immer. Die Frau gibt dem Mann nicht das, was er will. Sie gibt ihm das, was er braucht. Und deswegen betet sie nach Jakobus 1, damit sie Weisheit kriegt, ihrem Mann das zu geben, was er braucht. Nein, jetzt bin ich schon wieder beim Lehrseminar gelandet. Also, das sind die Worte, die der Heilige Geist uns ins Herz hineinlegt, damit wir sie weitersagen. Oder anderen ins Herz legt, damit sie die uns sagen. Und auch die Geistesunterscheidung ist ein Wort, was andere uns sagen. Pass bitte auf, wenn du in dieser Richtung weiterdenkst. Da lauern Gefahren. Geistesunterscheidung. Ganz wichtig, wir werden uns jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen. Aber vielleicht schon mal an dieser Stelle. Alle Charismen sind nicht für uns, sondern immer für andere. Das steht erst in 1. 12. Wer sich um Charismen bemüht, um an ihnen selber sich zu weiden, der hat die Charismen gar nicht verstanden. Das sind auch Punkte, die haben mich dann allmählich aus der charismatischen Bewegung etwas zurückgedrängt. Aber, wie gesagt, abusus non tollidosum, hat der Lateiner gesagt. Missbrauch hebt den richtigen Gebrauch nicht auf. Geistesunterscheidung und diakonische und barmherzige Taten schenkt der Herr dann. Gib der Heilige Geist uns allen, Mensch, du musst jetzt wirklich diese Frau besuchen, die du nun schon wochenlang auf deinem inneren Tablett stehen hast und hast es noch nicht fertig gekriegt, dir mal die Zeit zu nehmen. Diakonische, barmherzige Taten. Und dann kommen noch ganz bestimmte Krafterweise des Heiligen Geistes dazu, die oft auch ein bisschen untergebügelt werden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann in den Himmel gehoben werden. Und trotzdem gibt es sie. Krankenheilung. Ich kenne einen Mann, der ist unter der Predigt von einem nicht kennenlernen, von Krebs befreit worden. Hab mit ihm gesprochen. Was sowas gibt es, warum sollten wir das beschreiben? Wundertaten gibt es. Ja, das Christen in Vollmacht, in geschenkter Vollmacht, jemanden befreien von dämonischer Belastung und Besessenheit. Wunderbar, dass es solche Möglichkeiten gibt. Natürlich braucht es dazu einen besonderen Glauben. Das ist hier in Koppelung. 1. 112 kann man das alles nachlesen. Und dann gibt es Anbetungsworte in einer himmlischen Sprache, die sogenannte Sprachenrede oder das Zungengebet, wie man das auch nennt. Umstritten seit den Korinthern bis heute. Da gibt es sogar Gemeindespaltungen an dieser Stelle. Das ist doch alles Unsinn. Warum muss man da sich so an die Gurgel gehen? Ich habe eine wunderbare Auslegung gerade zur Zungenrede gelesen. Die hat mich sofort überzeugt. Karl Bornhäuser, gläubiger Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der hat das Pfingstwunder sehr schön ausgelegt. Und er sagte, das ist doch gar nichts anderes als die Vorwegnahme der himmlischen Sprache. Wir werden doch alle, wenn wir erlöst sind, in einer neuen Leiblichkeit vor unserem Herrn stehen. Sprechen, wir sind doch sprechende Wesen. Gott ist ein redender Gott und er wird eine himmlische Sprache sprechen. Und das, was die ersten Christen da erlebt haben zu Pfingsten, das war eine Vorwegnahme. Die haben Gott gelobt in himmlischen Sprachen. Warum sollte das nicht da und dort heute nochmal jemandem geschenkt werden? Einer meiner Freunde hat früher Bibeln geschmuggelt nach Russland. Einmal wurde er in Polen festgehalten, kam in ein ziemlich unschönes Gefängnis und hat dann, als er in die Schlafen konnte, plötzlich angefangen, Gott in himmlischen Sprachen zu preisen. Was sollte ich das beschreiben? Komme ich in den Mund übrigens auch. Also da und dort kann der Heilige Geist das schwingen. Und wo es dann öffentlich verwendet wird oder angewendet wird, muss immer eine Übersetzung da sein. Wenn sie nicht da ist, dann muss derjenige schweigen. So, also das ist jetzt so mal ein schneller Durchgang durch die Frucht- und Gabentheologie des Paulus. Ich möchte, bevor wir dann speziell zur Geistesunterscheidung kommen, noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen weitergeben. Eine habe ich schon gesagt, die will ich jetzt wiederholen. Zum geistlichen Nutzen der anderen. Nicht für mich. Für andere. Und andere haben sie für mich. Wir müssen uns wirklich angewöhnen, ganzheitlich zu denken. Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott ist ein Gemeinschaftsgott. Gemeinde ist eine Gemeinschaftsform, die Gott gestiftet hat. Ehe ist eine Gemeinschaftsform, die Gott gestiftet hat. Gott denkt immer Gemeinschaft. Und wenn er Abraham beruft, denkt er an Israel. Wir denken oft viel zu individualistisch. Das liegt auch in unserer Zeit. Als Selbstbestimmung, alles kreist nur um mich. Also für andere. Und was ich in der charismatischen Bewegung ja auch kritisch anmerken möchte, dass sie diese Charismen als Dauerleihgaben ansieht. Das sind sie gar nicht. Ich verfüge doch darüber gar nicht. Wenn mir ein Wort der Erkenntnis, der Weisheit gegeben wird, dann habe ich das doch nicht dauerhaft. Ich habe das in dem Moment. Wir haben ja 40 Jahre Eheseelsorge gehabt, meine Frau und ich. Und oft wusste ich nicht, was ich sagen soll. Dann erzählen sie ihre ganzen Nöte. Und ich flehe, Herr, wie soll ich hier einen Einstieg finden in diesen ganzen Eheschlamassel? Und darum dann schenkt es Gott. Aber 10 Minuten später habe ich es nicht mehr. Also keine Dauerleihe geraten. Aber jetzt, wenn ich es brauche, dann kriege ich es, wenn Gott Gnade schenkt. Deswegen sind auch diese Gabentestseminare in meinen Augen sehr, sehr problematisch. Da untersucht man sich, was man für Gaben hat. Manometer. Da kann ich nur sagen, Liebe Brüder und Schwestern, lassen Sie die Hände davon. Ja, noch eine kurze Anmerkung, 2. Korinther 14. Da ermutigt der Paulus ja die Gemeinde, das prophetische Wort höher zu werten als dieses Beten in himmlischen Sprachen. Warum? Weil es ja verständlich ist, weil es ein Wort der Erbauung, der Ermahnung und des Tröstens ist. Darum soll man sich bemühen. Aber alles in allem, und das finde ich auch interessant, steht 1. Korinther 13 zwischen 12 und 14. Und da sagt der Paulus dieses tolle Wort: Ich zeige euch jetzt einen besseren Weg. Und der bessere Weg, das ist tatsächlich die Liebe Gottes. Das ist das Allerbeste, was Gott uns schenken kann. Weisheitsrede ist spitze. Geistesunterscheidung absolut nötig. Und die vielen anderen auch. Aber das Allerwichtigste ist die Liebe. Und deswegen beginnt das 14. Kapitel mit dieser Aufforderung: Folgt der Liebe. Es gibt ja Lieder und es gibt Gebete: Herr, schenke mir Liebe, schenke mir Liebe. Ich habe da immer ein bisschen Mühe, solche Lieder und solche Gebete mitzusingen und mitzubeten. Warum? Weil ich die Liebe schon längst habe. Was muss ich um Liebe bitten, wenn ich sie habe? Mal Kraft, dem Wort Gottes ist sie ausgegossen in mein Herz. Ich muss sie anwenden. Ich muss doch nicht immer wieder um Dinge bitten. Weil das kommt mir vor wie ein Kind, das gerade, was weiß ich, eine dicke Schokoladentafel gekriegt hat und dann zur Mutter geht: Ich möchte gern Schokolade. Also, die Liebe, das Allerwichtigste. Warum brauchen wir Geistesunterscheidung? Ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass unsere Welt unter Satans Herrschaft steht. Das muss man sich noch immer wieder klar machen. Es ist eine böse Zeit. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und führt listige Anschläge aus. Er ist der Gott dieser Welt. Das bringt man den Hebräer wunderbar auf den Punkt. Großmacht und viel ist sein grausam Rüstung. Jetzt auf Erden ist nichts ans Gleiche. Du kannst gegen den Teufel nicht ankämpfen. Der ist zu stark. Und er kann sich sogar verkleiden, sodass du ihn beim allerbesten Willen nicht mehr erkennst. Als Engel des Lichts. Es geht nicht ohne göttliche Hilfe. Also gegen Satan sind wir absolut machtlos. Das ist der eine Grund, weswegen diese Gabe der Geistesunterscheidung nötig ist. Damit wir geführt werden und erkennen, was kommt vom Teufel und was kommt von Gott. Und der zweite Grund ist, ja, dass eben auch in der Gemeinde viele falsche Propheten herumlaufen. Das ist nichts Neues. Das ist gar nichts Neues. Das durchzieht die Kirchengeschichte. Ich bin in Kirchengeschichte promoviert. Hab da und dort ein bisschen Einblick gekriegt. Es ging immer drunter und drüber in der ganzen Kirchengeschichte. Das ging ja schon bei den Galatern los, im Neuen Testament. Die hatten die Pauluspredigt gehört und dann kommen judenchristliche Gesetzesprediger Und dieser Mensch, ihr braucht noch ein bisschen mehr. Ihr müsst doch wirklich gehorsam sein der ganzen Bibel. Kennt ihr denn das Alte Testament nicht mehr? Gott hat uns noch uns Juden Christen Speisegebote gegeben, Feiertagsgebote, die Beschneidung angeordnet. Das könnt ihr doch nicht einfach alles den Bach runterlaufen lassen. So kam. Und die Leute sind innerhalb weniger Wochen und Monate umgefallen und haben diesen neuen Prediger ihr Ohr gegeben. Falsche Propheten also durch die ganze Kirchengeschichte. Es ist ein Wunder vor unseren Augen, dass es Gemeinde Jesu noch gibt. Wer diese vielen Verführungen kennt oder nur ein Bruchteil von ihnen, der kann nur noch staunen, dass es heute Gemeinde gibt, dass es Christen gibt, dass es gute Verkündigung gibt. Man muss natürlich ein bisschen suchen. Aber es gibt sie, Gott erhält sie. Aber weil es eben so viele reißende Wölfe gibt in Schafsfeldern, brauchen wir diese Geistesunterscheidung. Nicht nur Paulus, auch Petrus, Judas. Sie alle sprechen von falschen, eingeschlichenen Lehren, von Spöttern, die verderbliche Irrlehren verbreiten. Und das kann natürlich zum Glaubensabfall führen. Es gibt ja nicht merkwürdige Lehre, Christen können nicht mehr abfallen. Also ich habe die Lehre nicht. Natürlich sagt Jesus, dass er seine schützende Hand über uns hält. Das weiß ich auch. Aber wer an erkannter Sünde lebenslang festhält, weiß ich nicht, ob wir dem dieses Zeugnis geben sollen, dass Jesus ihn nicht loslässt. Wer an erkannter Sünde festhält, die Sünde wichtiger nimmt als seine eigene Errettung, der spielt mit dem ewigen Leben. Davon bin ich überzeugt. Also, alles Gründe, weswegen wir die Geistesunterscheidung brauchen. Brauchen wir die Geistesunterscheidung, um das Böse in dieser Welt zu erkennen? Nein, das brauchen wir nicht. Denn das Böse ist offenkundig. Da braucht man keine geistliche Gabe dazu. Gottlose Haltungen, Worte und Taten, die erkennt man ganz schnell. Galater 5, 19, 21 gibt es ja diese ganze Liste. Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Fahrrad, Eifersucht, Zank, Zehnmal, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen, haben wir gleich. Dazu brauche ich doch keine geistliche Erleuchtung, um das zu sehen. Das ist einfach offenkundig. Aber deswegen brauche ich diese Gabe. Deswegen muss mir diese Gabe durch irgendjemanden vermittelt werden, weil es eben diese reisenden Wölfe in Schafskleidern gibt, weil sich der Teufel mit Maskerade in die Gemeinde einschleicht. Und da wird es dann schwierig. Ja, wenn von der Kanzel dann plötzlich Dinge gesagt werden, die mit dem Neuen Testament, die mit der Bibel überhaupt nicht mehr im Einklang stehen. Aber so geschickt gesagt werden, dass die Leute unsicher werden. Das ist ein ziemlich wunderbarer Punkt. Ich habe die Entwicklung da in der Württembergischen Landeskirche in den letzten Jahren immer wieder ein Stückchen verfolgt, weil mich das innerlich umgetrieben hat. Die haben ja eigentlich ziemlich ideale Verhältnisse da in der Württembergischen Landeskirche. denn die wählen ihre Synode, ihre Kirchensynode, direkt von der Basis her. Und deswegen gibt es da auch immer, weil ja, die Pietisten, die Frommen, ziemlich stark sind in Württemberg, da immer eine ziemlich ja, kräftige, die nennen sich lebendige Gemeinde, also eine ziemlich kräftige Fraktion. Und jetzt frage ich mich, ihr lieben Frommen in Württemberg, was ist denn in euch gefahren? Da gab es eine Abstimmung vor ein paar Jahren, ob in der Kirche gleichgeschlechtliche Partnerschaften gesegnet werden sollen. Und da hat doch die Hälfte der Frommen dafür gestimmt, um der Einheit der Kirche willen, so wie das dann gesagt wurde. Und ich fasse mich an den Kopf. Wie kann ich da als gläubiger Mensch zustimmen? Aber das wird gemacht. Und das erzähle ich als ein Beispiel dafür, dass eben bis in die engsten Kreise der gläubigen Christen hinein Verwirrung entsteht und entstanden ist. Und da muss man kein Prophet sein, bestimmt auch in Zukunft noch mehr entstehen wird. Aber ich will hier keine Ängste verbreiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das steht. Und er ist das Haupt. Wir sind seine Glieder. Und deswegen wird der Herr, davon bin ich fest überzeugt, in Anfechtungssituationen Menschen schenken, die uns sagen, wo es lang geht und wovor wir uns zu hüten haben. Er ist doch unser guter Hirte. Der schläft und schlummert nicht. Also davon wollen wir noch ausgehen und das sollten wir unbedingt von dem heutigen Tag mitnehmen. Ja. Wir werden nicht alleine gelassen. Wenn die Geistesunterscheidung nicht vorhanden ist oder wenn man nicht, wie soll ich sagen, auf Leute hört, die uns hier den richtigen Weg zeigen, dann wird es immer sehr ungemütlich. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin schon mal die Kirchengeschichte ein bisschen in den Blick genommen. Die judenchristlichen Gesetzesprediger, die wurden durch die Vollmacht des Paulus in die Schranken verwiesen. Der hatte die Geistesunterscheidungsgabe. Und im Mittelalter, diese Lehre, die jahrhundertelang von den Menschen befolgt wurde, du musst das tun, was du kannst, und dann legt Gott die Gnade dazu. Und wenn du genügend Almosen gibst, den umherziehenden Bettelmönch-Gruppen, die standen ja alle paar Tage vor der Tür damals, ja, dann wird Gott seine Gnade dazugeben. Ich will ja gar nicht so weit gehen, die Tetzel. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Aber was war das für ein Befreiungsschlag, den Gott geschenkt hat durch die Reformation? Du kannst dir doch mit Almosen und mit guten Werken deinen Himmel nicht verdienen. Also da hatte auch jemand, und nicht nur jemand, viele hatten damals diese Gabe der Geistesunterscheidung. Seit der Reformation legt sich aber allmählich doch ein großer Baureif über die Gemeinde, zumindest bei uns im Westen. Und da sage ich ja bestimmt nichts Neues. Während es in China, in Korea, in Südamerika, Nordamerika Erweckungsbewegungen gibt, muss man hier lange gucken. Also bei uns sieht man mehr Baureif. Und das ist natürlich begründet, ich habe hier ein paar Stichworte aufgelistet, traditionalistischen Bibelauslegung, wo man sagt, ich kann nur das akzeptieren, was ich heute auch mit meinem Verstand nachvollziehen kann. Dann trinkt die Idee der Gleichberechtigung von Mann und Frau immer weiter durch, fast unaufhaltsam. Ich finde sie nicht in der Bibel, diese Idee. Aber sie trinkt durch. Und mittlerweile gehen wir in ein feministisches Zeitalter hinein. Die Männer streiten ihre Verantwortung immer weiter ab. Und die Frauen gehen in das Vakuum hinein. Bis in die Gemeinden hinein. Ich gehöre zu der allmählich aussterbenden Sorte von Pfarrern, die die Frauenordination für einen Fehlweg halten. Wenn du das heute sagst, als junger Vikar, hast du keine Chance mehr, angestellt zu werden in einer Landeskirche. Statt dass man wirklich, wie soll ich sagen, im echten Sinn liberal und tolerant ist und auch diese Überzeugung gelten lässt, nein, die wird untergebuttert. Das ist schon eine traurige Entwicklung. Der Schöpfungsglaube ist mittlerweile so gut wie vollkommen zerstört worden durch die Evolutionslehre. Und die sexuelle Selbstbestimmung feiert Triumphe und das geht bis in die frommen Kreise hinein. Ich will ja nun hier keine schmutzige Wäsche waschen, aber es gibt Bücher von gläubigen Christen, die Einfluss haben in Deutschland, die wirklich das gleichgeschlechtliche Zusammenleben theologisch rechtfertigen. Ja, das ist schon eine Entwicklung, die man als gläubiger Christ, der sich auch in seiner Ethik noch an die Bibel gebunden weiß, nur noch schwer ertragen kann. So, ja, das waren jetzt eben 6 Beispiele und die will ich jetzt noch abschließen, vertiefen. Also, erste Beispiel war, dass diese jugendchristlichen Gesetzesprediger in ihre Schranken gewiesen worden sind durch Paulus. Wunderbar, wenn Paulus ihnen damals nicht widerstanden hätte, wäre die Kirche von Anfang an gespalten gewesen. Jetzt haben wir nun auch trotzdem viele Spaltungen erlebt. Die Orthodoxen gehen ihren eigenen Weg, die Katholiken gehen ihren eigenen Weg. Die Protestanten haben sich auch vielmals gespalten. So ist es. Ich will da jetzt keine Lamentatio hier anstellen. Es ist so, wie es ist und Gott kann auch durch gespaltene Gemeinden und Kirchen hindurch handeln, bin ich mir absolut gewiss. Aber schöner wäre es natürlich, wenn Christen ein Mann, ein Wort, eine Einheit wären. Jesus hat das natürlich gebetet, obwohl ich dieses Gebet, das hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, eher so verstehe, dass Jesus die Einheit der Christen mit dem Vater erbittet. Genauso sagt er, wie ich mit dir verbunden bin, so erbitte ich, dass sie eins sein mögen. Das ist erst einmal eine Einheit mit dem Vater, die es ihm so wichtig. Und, liebe Brüder und Schwestern, wenn die Einheit mit dem Vater geschenkt ist, dann ist die Einheit unter Christen kein Problem mehr. Wirklich kein Problem mehr. Dann ist die eigentlich automatisch da. Ja, Reformation, kurzer Blick. Die Kirchengeschichte wäre ganz anders gelaufen. wenn wir damals andere Mädchen gehabt hätten, andere Kardinäle, die das erkannt hätten, dass Luther doch nicht die Kirche zerstören will, sondern neu gründen will auf dem Wort Gottes, dann hätte sie sich reformieren lassen. Aber sie hatte nicht die Gabe der Geistesunterscheidung. Und so hat sich dann die Spaltung zwischen evangelisch und katholisch vertieft und verhärtet. Leider verhärtet. Wobei ich jetzt natürlich nur global rede. Im Einzelfall, es ist immer wieder wunderbar, nicht wahr, wenn man Gläubige, Katholiken, Gläubige, evangelische Gläubige, Orthodoxe trifft und sich mit ihnen dann sofort eins weiß. Aber jetzt kommen die ungemütlichen Entwicklungen, für die uns nach wie vor die Gabe der Geistesunterscheidung weithin fehlt. Der Rationalismus ist so vorangedrungen in Mitteleuropa, in Amerika, in der Bibelauslegung, dass man eigentlich sich schon fast wundern muss, dass Theologiestudenten nach einem solchen Studium überhaupt noch ihren Glauben bewahren. War für mich selbst ein Wunder. Ich bin mal historisch-kritisch geschult worden. Und da hat Gott dieses Wunder getan im vorletzten Semester, dass ich dann bei Billy Graham zum Glauben gefunden habe. Also es gibt natürlich auch unter diesen Bedingungen noch die Möglichkeiten Gottes. Aber was den Durchschnitt betrifft, haben wir heute eine Ausbildung und eine Verkündigung, die letztlich nur noch seichte Moral bietet. Politik, Klimaaktivismus. Wo ist da noch die Rede, dass Jesus Christus von den Sünden, vom Teufel und von der ewigen Verdammnis errettet? Ja, also da muss man schon heute ganz schön lange suchen. Also das ist der Raureif, der über der westlichen Christenheit liegt. Und der kriegt immer neue Schichten. Der Feminismus hat sich so weit durchgesetzt, ja, dass die Bibel verfremdet wird. Wir hatten jetzt einen Gottesdienst in Berlin anlässlich der Einschulung unseres Enkelkindes. Und der erste Gruß war: im Namen Gottes, das wurde noch gesagt. Dann wurde gesagt, nicht mehr im Namen des Sohnes Gottes, im Namen unseres Freundes Jesus, im Namen der Heiligen Geistkraft. Dann bin ich anschließend zu der Pastorin hingegangen und habe gesagt, wissen Sie was, unser Enkelkind würde gerne in diese Gemeinde gehen. Sie haben ja hier auch Kinderarbeit. Aber nach dem, was Sie heute gesagt haben, wie sie die Bibel verfälschen, kann ich nicht mehr guten Gewissens unserem Enkelkind ihre Gemeinde empfehlen. Da sagt die Frau zu mir: Ach, wissen Sie, es gibt in Berlin noch vieles andere. Das war der Kommentar. Also der Feminismus auf breiter Front. Jetzt sage ich noch was ganz Unangenehmes. Tut mir leid. Aber es ist Tatsache. Einer der großen Wegbereiter des Pastorinnenamtes in Deutschland war der süddeutsche Pietismus. Die waren mit die Ersten, die Pastoren auf der Kanzel nicht nur akzeptiert, sondern gewollt haben. Das tut mir leid, dass ich diese unangenehme Wahrheit auch noch sagen muss. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt uns einig sind in der Pastorinnenfrage. Auch das weiß ich nicht. Ich kenne mittlerweile eine ganze Menge gläubiger Leute, mit denen ich auch natürlich weiterhin verbunden bin im Glauben, die mir sagen, Joachim, an der Stelle gehe ich mit dir nicht mit. Eine gläubige Frau auf der Kanzel ist mir viel lieber als ein ungläubiger Pfarrer. So denken mittlerweile viele. Und sie beachten nicht, dass sich immer weiterer Raureif auf unsere Kirchen und Gemeinden legt. Der Evolutionsglaube wird auch, ich will mal jetzt eine schräge These sagen, von mindestens 70-75% der frommen Christen akzeptiert. Sie haben ihn inhaliert von der Schule an und sie versuchen damit zu leben und damit zurechtzukommen und machen sich nicht die Mühe, ihn zurückzuweisen. Man muss mal ein bisschen Werner Gitt lesen. Man muss mal ein bisschen Walter Smith lesen. Man muss mal ein bisschen Wort und Wissen angucken, diese Studiengemeinschaft, damit man nicht so weggepustet wird vom Mainstream dieser Evolutionsmeinungen. Es gäbe viel zu sagen dazu, was Evolutionslehre in unseren Gemeinden anrichtet, in unseren Familien kaputt macht. Wissen Sie, woher hat der Autoritätsglaube kommt? Der kommt aus dem evolutionistischen Denken. Warum muss ich denn auf meine Eltern noch hören? Es gibt doch eine Höherentwicklung. Ich stehe doch auf einer höheren Stufe als meine Eltern. Das steckt doch dahinter. Und viele Christen schlucken und schlucken und schlucken und durchschauen diese Dinge nicht. Und deswegen ist die Geistesunterscheidung so wichtig. Der Darwin hat ja auch gar nicht gottlos angefangen. Aber er ist gottlos geworden. Er hat eine Lieblingstochter, die ist vor seinen Augen gestorben und da hat es ihn innerlich zerrissen. Und dann kam er in die Opposition gegen Gott. Lessing genauso. Lessing ist ein Pastorensohn. Der wusste, was Glaube ist. Dann sucht er jahrelang eine Frau, dann findet er sie und dann stirbt sie ihm mitsamt seines Kindes. Und seine Seele bäumt sich auf. Und was wird er? Freimaurer. Er kann mit dem christlichen Gott nichts mehr anfangen. Das sind die Tragiken unserer Geistesgeschichte. Und Darwin gehört dazu. Und das Letzte ist die sexuelle Selbstbestimmung, die immer mehr uns überrannt hat und überrennen wird. Es ist ja nicht nur die gleichgeschlechtliche Sexualität, es ist ja noch viel mehr. Es liegt letztlich im Wesen der Selbstbestimmungsideologie, dass ich mir von niemandem mehr irgendetwas sagen lasse. Und noch am allerwenigsten zu meiner Sexualität. Dass Gott hier ein Menschen mitleben möchte und dass Gott die Sexualität geordnet hat, in der Ehe von Mann und Frau spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Wo gibt es denn noch Eheseminare in unseren Gemeinden? Die meisten haben sich doch angepasst an die allgemeine Entwicklung. Also diese vier Raureifschichten, die ich jetzt noch erwähnt habe, die machen mir Not. Und ich habe manchmal schlaflose Stunden, wenn ich an die Entwicklung in unserer Gemeinde in unserer Kirche denke. Und wenn da nicht ein paar Oasen wären in unserem Land, geistliche Oasen, wo man wieder auftanken kann, wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen, sonntags, dann schalten wir oder Pflanzen an. Ja, da kriegt man noch ein klares Wort. Aber es gibt natürlich, es gibt ja noch ein paar andere. Jo, also, ich mute Ihnen diese vier Raureifschichten zu. Sie liegen über den Gemeinden, sie liegen über uns persönlich und sie treiben uns eigentlich ins Gebet. Wir müssen nicht um die Gabe der Geistesunterscheidung bitten. Es gibt in der Bibel keinen Anlass und keinen Anhaltspunkt, da dass du um Geistesgaben bitten sollst. Nein! Das in Römer 12 sieht meistens, der Geist gibt nach eigenem Ermessen. Wir müssen den Geist nicht bitten. Der Geist gibt das. Du musst noch gucken, du musst noch hören. Wo findest du jetzt Menschen, die dir ein Trostwort, die dir ein Erbauungswort, die dir ein Geistesunterscheidungswort sagen? Wo gibt es Hirten? Wo gibt es Lehrer? Sie sind da, denn sie sind verheißen und Gott bleibt bei seinem Wort. Ich muss sie suchen, ich muss sie finden. Das ist unsere Aufgabe. Und ich muss beten, dass der Herr mir die Gnade schenkt, ihm treu zu bleiben. Beten, dass der Herr mir die Gnade schenkt, ihm treu zu bleiben. Alles andere macht er.